Deutschlandfunk, Andruck.
Bücher über den Zweiten Weltkrieg beleuchten fast immer die Geschehnisse in Europa. Dabei gab es genügend Schauplätze und Kämpfe außerhalb des Kontinents. Dass man auch anders auf diesen Krieg blicken kann, macht der deutsch-israelische Historiker Dandina in seinem neuen Buch deutlich: Ein anderer Krieg. Das jüdische Palästina und der Zweite Weltkrieg 1935 bis 1942. Matthias Bertsch stellt es vor.
Dieses Buch erzählt die Anatomie des Zweiten Weltkrieges. Dabei unterliegt der Darstellung eine wenig geläufige Perspektive. Statt die Expansion des Krieges, wie üblich vom zentralen Verursacher des Weltenbrandes, Deutschland, ausgehend von West nach Ost bzw. Ost nach West, einer horizontalen entlang zu beschreiben, richtet sich der Blick vom globalen Süden aus nach Norden. Jene Sicht folgt dem Verlauf der kontinentalen Ereignisse, diese den Bewegungen im kolonialen Bereich.
Mit diesen Worten beginnt ein anderer Krieg. Es ist ein ungemein spannendes Buch, voller Details und anregender Gedanken. Dandina rückt eine Gruppe von Menschen ins Zentrum, die in der Beschäftigung mit dem Zweiten Weltkrieg oft übersehen wird. Die jüdische Gemeinschaft in Palästina und ihre Bedrohung in den Jahren 1935 bis 1942. 1942 steht für die Schlacht um El Alamein. Wäre Generalfeldmarschall Rommel im britisch besetzten Ägypten erfolgreich gewesen, wäre der Vormarsch der Deutschen nach Palästina kaum zu stoppen gewesen, mit katastrophalen Folgen für die dortigen Juden. Dass es nicht so kam, lag wesentlich daran, dass Hitlers Überfall auf die Sowjetunion Ressourcen band, die in Nordafrika fehlten. Den Auftakt des anderen Krieges markieren zwei Ereignisse 1935. Zum einen der Überfall Italiens auf Äthiopien. Er machte deutlich, dass die Herrschaftsansprüche der Achsenmächte nicht auf Europa beschränkt waren. Der andere Auftakt wirkt eher unbedeutend. Als arabische Arbeiter im Oktober 35 ein belgisches Schiff im Hafen von Jaffa entluden, ging eines der Fässer zu Bruch. Zum Vorschein kamen Waffen für die Zionisten statt des deklarierten Zements. Die Folgen waren gravierend.
Der vom Zementzwischenfall ausgelöste arabische Generalstreik hatte seinen eigentlichen Grund in der massiv zunehmenden jüdischen Einwanderung. Den Arabern Palästinas drängte sich der nur schwer abzuweisende Eindruck auf, sie verlören gleichsam den Boden unter den Füßen.
1935 hatte die jüdische Immigration ihren Höhepunkt erreicht. Mehr als 60.000 Juden waren in diesem Jahr nach Palästina gekommen. 15 Jahre nach Beginn der britischen Mandatszeit stellten die Juden nicht mehr 10, sondern fast 30% der Bevölkerung von damals knapp 1,5 Millionen Menschen.
Bei weiterer, ähnlich massiver Zuwanderung war absehbar, dass die arabische Bevölkerung ihren Status als bislang unangefochtene Mehrheit verlieren würde. Dass die Juden beabsichtigten, Palästina in einen Staat zu verwandeln, der, nach einem Diktum von Chaim Weizmann, so jüdisch werden möge wie England englisch ist, war hinlänglich bekannt.
Darin zeigt sich die ganze Widersprüchlichkeit des zionistischen Projektes. Weizmann war einer der Väter der Balfour-Deklaration, in der Großbritannien den Juden Unterstützung beim Aufbau einer Heimstätte in Palästina versprochen hatte. Das heißt, einerseits waren die Juden auf Großbritannien angewiesen, andererseits bekämpften sie die Mandatsmacht, weil diese die jüdische Einwanderung ab 1936 drastisch einschränkte. Die Krone verfolgte eigene Ziele in Palästina. Um das Wohlwollen der indischen Muslime nicht zu verlieren, Indien war das Kronjuwel des Empire, durfte nicht der Eindruck entstehen, Großbritannien verrate arabisch-muslimische Interessen im Nahen Osten. Am deutlichsten wird die Widersprüchlichkeit jedoch darin, dass sich viele Zionisten an den nationalen Befreiungsbewegungen anderer Länder orientierten, nicht zuletzt an den Iren, die sich seit 1919 schrittweise und mit Gewalt von der Kolonialmacht Großbritannien befreiten. Doch die Situation war eine andere. Das war auch Zev Jabotinsky klar, einem Hardliner unter den Zionisten. Bei einem Treffen mit anderen Nationalisten verwies Jabotinsky
auf einen fundamentalen Unterschied zwischen dem zionistischen Vorhaben, in Palästina eine jüdische Autorität zu errichten, und der italienischen bzw. irischen Nationalbewegung. Diese hätten schließlich auf die Bevölkerung vor Ort, die Italiener bzw. Iren, bauen können, während die Zionisten erst einmal in das von ihnen als Heimat, als Moledet bezeichnete Eretz Israel gelangen und dort zur Mehrheit werden müssten. Dem Zionismus bleibe nichts anderes übrig, als auf die moralische Unterstützung der internationalen Gemeinschaft zu setzen.
Deren Interessen waren jedoch geostrategisch und imperial oder kolonialistisch. Ein Beispiel dafür war die britisch-sowjetische Besetzung des neutralen Iran 1941, bei der es vor allem um das kriegswichtige Erdöl ging. Diener erinnert daran, wie ähnlich diese Invasion der Aufteilung Polens im Hitler-Stalin-Pakt 2 Jahre zuvor war.
Churchill, selten um eine wohlfeile Formulierung verlegen, sprach zerknirscht von einem Blatt aus Hitlers Notizbuch, um einschränkend nachzutragen, dass Britannien für sein Handeln zwar kein Recht in Anspruch nehmen könne, aber doch so manche Rechtfertigung vorzubringen habe.
Auch Dieners beeindruckendes Buch bleibt diesem Blick aus dem Norden verhaftet. Die Kolonialisierten des globalen Südens spielen nicht wirklich eine wichtige Rolle. Dass ihre politischen Anführer oft mit Hitler und Mussolini sympathisierten, wird zu Recht erwähnt. Doch die Millionen, die im Zweiten Weltkrieg starben oder auf der Seite Großbritanniens gegen die Achsenmächte kämpften, bekommen letztlich kein Gesicht.
Das Resümee von Matthias Bertsch nach der Lektüre von »Ein anderer Krieg«, das jüdische Palästina und der Zweite Weltkrieg 1935 bis 1942 von Dan Diener. Soeben bei der DVA erschienen, Umfang 346 Seiten, Preis 34 €.